SWR 2. Blickpunkt Religion.
Wer Mitglied einer Landeskirche sein will, bezahlt Kirchensteuer. Aber was viele nicht wissen, auch wer eine Firma besitzt, zahlt als sogenannte juristische Person, zahlt Steuern an die Kirche. Auch wenn der Firmenbesitzer muslimisch ist oder konfessionslos und die Steuer gar nicht bezahlen will. Dagegen regt sich jetzt Widerstand. Ein Beitrag von Antonia Moser.
In Sachen Kirchensteuern ist die Schweiz ein Spezialfall. Nur hier müssen auch Firmen Kirchensteuern bezahlen, also die juristischen Personen, die dahinter stehen. Das läuft darauf hinaus, dass zum Beispiel ein jüdischer Firmenbesitzer Beiträge an die Landeskirchen bezahlt. Zumindest in einigen Kantonen, denn das Staatskirchenrecht ist kantonal geregelt. Einige Kantone kennen diese Art der Kirchensteuer überhaupt nicht, in anderen machen die Beiträge die Hälfte der Kircheneinnahmen aus. Warum aber ist die Schweiz da so ein Sonderfall? Warum müssen in der Schweiz auch Firmen Kirchensteuern bezahlen? Adrian Loretan, Professor für Kirchenrecht an der Universität Luzern, erklärt.
Das Schweizer Recht, muss man vielleicht erst beginnen, hat keinen Bruch gehabt wie andere Länder, die durch einen Weltkrieg von Null angefangen haben, wieder auch mit ihrer Rechtsentwicklung. Das Schweizer Recht hat damit also Elemente, die weit, weit zurückreichen. Das ist in diesem Punkt wichtig, weil hier ist der Gedanke der Gebietskörperschaft, steht dem zugrunde. Das heißt, in einem Gebiet, alle Personen, die in diesem Gebiet wohnen, die zahlen Steuern. Und alle Getauften, und jetzt haben wir natürliche Personen und juristische Personen, sprich Unternehmen, mussten hier Mitgliederbeiträge bezahlen. Das war auch ganz selbstverständlich. Die Frage ist erst aufgekommen mit der Niederlassungsbewilligung, dass jetzt nicht Mitglieder, die nicht mehr den Religionsgemeinschaften angehören, solche Beiträge bezahlen müssen. Das bringt jetzt natürlich überhaupt die kritische Frage auf.
Denn heute können normale Kirchenmitglieder aus der Kirche austreten. Schließlich besteht das Recht auf Religionsfreiheit in der Schweiz. Für Firmen gilt das aber nicht.
Das Bundesgericht argumentiert hier so, dass natürlich die Religionsfreiheit jeden Zwang in Religionsfragen für eine natürliche Person ausschließt. Mit der neuen Verfassung sind die juristischen Personen sofort wieder vor Bundesgericht und haben gesagt, drum für uns auch kein Zwang. Nun argumentiert das Bundesgericht, dass hier die Religionsfreiheit nur ein subjektives, individuelles Recht ist und nicht für juristische Personen.
Weil Einzelpersonen vor Bundesgericht gescheitert sind, hat sich nun die Partei der Jungfreisinnigen dem Problem angenommen. Sie hat in verschiedenen Kantonen Volksinitiativen eingereicht zur Abschaffung dieses Zwangs zur Kirchensteuer für Firmen. Thomas Biliel, der Präsident der Jungfreisinnigen im Kanton Graubünden, erklärt die Motivation zu dieser Initiative.
Das Problem ist an und für sich die fehlende Wahlfreiheit. Wenn ich eine Firma bin, in der vorwiegend andersdenkende oder vielleicht sogar auch andersgläubige Menschen arbeiten, dann ist es natürlich sehr stoßend, wenn jemand von der reformierten Landeskirche Geld zahlen muss an die katholische Seite und umgekehrt, oder wenn es sogar so weit geht, dass sie ein Unternehmen haben, in dem muslimische oder jüdische Arbeitnehmer arbeiten, dass die dann quasi die jeweilige Landeskirche mitfinanzieren.
Thomas Biliel sieht durchaus Erfolgschancen für die Volksinitiativen, die in jedem Kanton einzeln eingereicht werden müssen, weil die Kirchensteuer kantonal geregelt ist.
Ich denke, unsere Gesellschaft ist genug weit, um die Diskussion darüber führen zu können, woher die Kirche das Geld hernimmt und was sie mit diesem Geld macht. Und die Kirchensteuerinitiative, die könnte gerade in diesem Zusammenhang eine sehr gute Diskussion auslösen.
Adrian Loretan, Professor für Kirchenrecht, sieht noch einen anderen Weg. Man könne an der Kirchensteuer für Firmen festhalten, aber unter dem Vorbehalt einer Zweckbindung.
Das heißt, diese Gelder dürfen nur für soziale oder kulturelle Zwecke verwendet werden, nicht aber für kultische im eigentlichen Sinn. Das heißt, eine Kebab-Firma, die mehrheitlich von Muslimen betrieben wird, zahlt Steuern, aber sie zahlt nicht Steuern für einen kultischen Betrieb, sondern für die Erhaltung zum Beispiel von Gebäuden, die ja zum Kulturerbe gehören, oder zum Beispiel für soziale Zwecke.
Dieses Geld müsste sonst über reguläre Steuern eingeholt werden. Eine solche Zweckbindung existiert schon in einigen Kantonen, zum Beispiel in Luzern. Wie es weitergeht mit der Kirchensteuer für Firmen, das werden die Ergebnisse der Volksinitiativen zeigen.
Antonia Moser hat berichtet. Aus Nigeria erreichten uns diese Woche wieder Nachrichten über Bombenanschläge. Täter sind die Mitglieder einer islamistischen Gruppe namens Boko Haram. 10 Menschen kamen ums Leben, alle waren sie christliche Nigerianer. Und das ist nicht der erste Anschlag. Bereits über 1000 Menschen haben die Extremisten in den letzten beiden Jahren ermordet. Menschenrechtsorganisationen und Kirchen warnen vor der wachsenden Gefahr, die sich in Nigeria, im bevölkerungsreichsten Land Afrikas, zusammenbraut. Der Pfarrer und Islamwissenschaftler Johnson Billa war diese Woche aus Kenia zu Gast bei Mission 21 in Basel, um über die Situation von Christen und Muslimen in Afrika zu berichten. Judith Wipfler hat ihn getroffen.
Reverend Dr. Johnson Billa macht es klar. Die Hintergründe für die Gewalt in Nigeria sind vielschichtig und sie haben nur zum Teil mit Religion zu tun, vielmehr jedoch mit Politik.
When people talk about Nigeria and talk about Boko Haram, they talk about the religious extremism, but they exclude the political aspect of that, the economic aspect of that, and also issues related to settler and indigene. These are the multiple factors that causes this very difficult situation for us in Nigeria.
Reverend Mbilla unterscheidet etwa zwischen den indigenen afrikanischen Religionen und den importierten, wie eben Christentum und Islam. Das erklärt auch einige der Aggressionen gegen sie. Es geht um den Kampf um Ressourcen, um Ausbildungschancen und Arbeit in einem multiethnischen und multireligiösen Land. Mit 160 Millionen Menschen ist Nigeria das bevölkerungsreichste Land Afrikas. Was hier passiert, hat Auswirkungen auf den ganzen Kontinent. Drum ist Reverend Johnson Mbilla auch so alarmiert von der Gewalt, die sich seit 2 Jahren in Nigeria entwickelt.
So you can imagine that that's a big block that can actually destabilize Christian-Muslim relations in the continent, Africa.
Wird Nigeria instabil, würde ganz Afrika destabilisiert. Doch Reverend Mbilla ist überzeugt, dass er und seine christlich-muslimischen Kollegen von der Organisation Progmura bereits auf dem richtigen Weg sind. Progmura arbeitet afrikaweit seit mehr als 50 Jahren für interreligiöse Aufklärung. Christliche und muslimische Vertreter aus 30 afrikanischen Staaten arbeiten hier zusammen. Sie haben ein Netzwerk gegenseitigen Vertrauens aufgebaut.
Trust is very, very important and key in any relations. In terms of Christian-Muslim relations, one thing that is clear is Christianity and Islam, there are things we have in common. We need peace and development.
Frieden und Entwicklung, das gehört für den christlichen Theologen und Islamwissenschaftler Mbilla zusammen. Beides können nur gemeinsam und in gegenseitigem Respekt erreicht werden. Seine Organisation Progmura hat drum Bildungsprogramme für Frauen und Jugendliche aufgelegt. Sie bringt Broschüren und Bücher heraus, die über wechselseitige Vorurteile von Christen und Muslimen aufklären. Nur so, nur fundierte Kenntnis über den je anderen könne Extremismus vorbeugen.
We must know the two religions, so that we will be able not to violate the other. We always say that the danger we have is to share ignorance. We should not share ignorance, but rather have an informed mind. And that's what we concentrate on.
Dieser gut verankerte christlich-muslimische Dialog von Progmura wird drum auch unterstützt von Mission 21 und dem Eidgenössischen Departement für Auswärtige Angelegenheiten EDA. Diese Unterstützung sei durchaus in europäischem Interesse, meint Mbilla. Die jüngsten Gewaltausbrüche rund um das anti-islamische Schmähvideo zeigten, alles, was wir lokal tun, hat globale Auswirkungen. Wir sitzen alle in einem Boot.
We are in this boat of the world. This world that we call world is like a boat in the sea. We have to work together and row the boat together or we sink together.
Sagt Johnson Mbilla, Pfarrer und Islamwissenschaftler. Getroffen hat ihn Judith Wipfler. Die Pius-Bruderschaft ist eine katholische Splittergruppe, die immer wieder für Schlagzeilen sorgt, zum Beispiel durch ihren Bischof Richard Williamson, der den Holocaust geleugnet hat. Annäherungsversuche zum Vatikan scheinen nun aber gescheitert zu sein. Die Meldungen von Antonia Moser.
Die Beziehung zwischen dem Vatikan und der Pius-Bruderschaft ist an einem Tiefpunkt angelangt. Die beiden Parteien hatten sich während mehreren Monaten zu Versöhnungsgesprächen getroffen. Der Vatikan will die konservative und traditionalistische Pius-Bruderschaft dazu verpflichten, die Messe in der jeweiligen Muttersprache und nicht in Latein zu halten. Weiter soll sie das Zweite Vatikanische Konzil als verbindlich anerkennen. Aufgrund dieser Vorgaben sieht die Pius-Bruderschaft keine Chancen auf eine Einigung. Die Liturgie in der Muttersprache sei nicht katholisch, sagte der deutsche Distriktobere der Pius-Bruderschaft, Franz Schmidberger. Er übte auch Kritik am Vatikan, der Schlüsselstellen mit Gegnern der Pius-Bruderschaft besetzen würde. Der neue Präfekt der Glaubenskongregation im Vatikan, Gerhard Ludwig Müller, ließ verlauten, dass die Pius-Bruderschaft kein Verhandlungspartner sei. Denn über den Glauben gäbe es keine Verhandlungen. Als Präfekt der Glaubenskongregation ist seine Aufgabe, die Kirche vor abweichenden Glaubensvorstellungen zu schützen. Die israelische Armee plant eine Kommandoeinheit für streng religiöse Soldaten. Dafür muss die Armee vermehrt streng religiöse Juden rekrutieren. Bis im vergangenen Sommer war dies nicht möglich. Ultraorthodoxe Tora-Schüler waren vom Militärdienst befreit. Der israelische Oberste Gerichtshof erklärte dies aber für verfassungswidrig. Die Pläne der Armee besagen nun, dass rund 15.000 ultraorthodoxe Männer aufgefordert werden sollen, Armeedienst zu leisten. Dies muss aber noch von der Regierung abgesegnet werden. Das Parlament ist sich nicht einig. Religiöse Parteien lehnen diese Neuregelung ab. Viele Israelis befürworten eine Rekrutierung der Ultraorthodoxen. Sie sind gegen eine Ausnahmeregelung. Die Ultraorthodoxen selbst haben aber Widerstand angekündigt. Der emeritierte Theologe Hans Küng hat diese Woche seinen Rücktritt aus dem öffentlichen Leben angekündigt. Er wolle sich zu seinem 85. Geburtstag im nächsten Frühling von der großen Bühne zurückziehen. Er wolle Platz machen für eine nächste Generation, aber seine Ideen nicht aufgeben. Denn die katholische Kirche befindet sich weiterhin in der größten Krise ihrer Geschichte. Diese können nur bewältigt werden, wenn die Reformen des Zweiten Vatikanischen Konzils weitergeführt würden. Hans Küng nahm damals als theologischer Berater am Konzil teil. Die Kopten in Ägypten suchen einen neuen Patriarchen. Der vorherige Patriarch Schenouda III. Ist letzten Frühling verstorben. Sein Nachfolger wird nun am 4. November gewählt. Jetzt sind noch 5 Kandidaten in der vorletzten Runde, 2 Bischöfe und 3 Mönche. Sie führen einen Wahlkampf, in dem sie verschiedene koptische Gemeinden besuchen und auch im koptischen Fernsehen in Ägypten werden sie vorgestellt. In Ägypten leben schätzungsweise 7,5 Millionen Kopten, das ist knapp 10% der Bevölkerung. Am 29. Oktober wird die Auswahl der Patriarchenkandidaten nochmals eingeschränkt auf 3 Kandidaten. Bei der eigentlichen Entscheidung am 4. November wird der neue Patriarch aber nicht gewählt, sondern ein Kind wird den Namen ziehen, mit verbundenen Augen.
Der Blickpunkt Religion, die Redaktion hatte heute Antonia Moser.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.